Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Bitten wir den Heiligen Geist, dass er unser Herz öffnet für sein gutes Wort. Herr Gott, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wir hören den Predigtext für den ersten Sonntag nach Trinitatis in der Apostelgeschichte im 4. Kapitel. Die Gemeinde der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, der verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Herr, segne an uns dieses dein Wort. Amen. Liebe Geschwister, wie leben eigentlich wir unseren Glauben? Wir haben mit diesem Predigttext gerade einen Einblick bekommen, wie das ganz am Anfang in der Urgemeinde in Jerusalem konkret aussah. Wir haben gehört, die Gemeinschaft der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass der Evangelist Lukas, der Schreiber der Apostelgeschichte, dass der jetzt nicht hier ein bisschen schön färbt und so alles idealisiert und noch ein bisschen blumig ausschmückt, sondern dass der wirklich sagt, wie sah das im Jahr 30 in Jerusalem in der ersten Gemeinde Jesu aus. Und da können wir gleich fragen, was macht es mit uns jetzt, wenn wir hören, die Gemeinschaft der Gläubigen war ein Herz und eine Seele? Ich habe neulich mit Geschwistern darüber geredet und dann war die erste Reaktion, ja, genau so haben wir das erlebt. Besonders auf Rüstzeiten, da waren wir zusammen und da waren wir beieinander wirklich in Frieden, in Eintracht, da waren wir ein Herz und eine Seele. Und für mich persönlich war es in vielen Jahren immer wieder die stärkste Erfahrung, wenn ich mit Leuten zusammenkomme, die ich gar nicht lernen kenne, mit denen mich menschlich vielleicht gar nicht so viel verbindet und trotzdem ist da eine ganz feste Verbindung, viel fester als menschliche Verbindungen, weil wir verbunden sind in Jesus, eine Gemeinschaft in ihm. Aber vielleicht empfindet ihr das eher ernüchtert. Naja, Gemeinschaft, okay, gut, wir kommen zusammen, jetzt zum Beispiel. Aber so viel haben wir jetzt miteinander auch nicht zu tun. Man trifft sich immer mal, sagt guten Tag. Aber gemeinsames Leben, naja, ich weiß nicht so wirklich, wer weiß. Oder vielleicht denken manche, ein Herz und eine Seele von wegen. Ich habe das in der Gemeinde ganz anders erlebt, eher Zwietracht statt Eintracht. Ein Herz und eine Seele, das ist ja zum Sprichwort geworden und der Ursprung von dem Sprichwort ist unser Predigttext. Ein Herz und eine Seele, das sagt man vielleicht von der ersten, von der frühen Liebe. Ne? Aber wenn dann die Liebe so ein bisschen in die Jahre kommt, soll das bei der Gemeinde auch so sein? Dass wir sagen müssen, na damals, bei der Urgemeinde, das war noch was. Jetzt ist eben alles ein bisschen in die Jahre gekommen in der Kirche und da ist jetzt eher eine gewisse Nüchternheit statt Innigkeit. Sieht's am Ende doch mehr nach einem Verein aus, als nach einer Lebensgemeinschaft in Jesus? ich sag's mal provokant, ist jetzt alles ein bisschen runtergekühlt, so ein bürgerliches Mittelmaß. Aber der eigentliche Hammer, ihr habt es seit Ostern, habe ich es mit den Hämmern, geht nimmer weg. Der eigentliche Hammer, der kommt erst jetzt. Es ist beim Wort Gottes immer so, das stellt uns in Frage und es befreit uns. Und was wir jetzt hören, das stellt uns, glaube ich, definitiv in Frage. Wie sieht es nämlich konkret aus von wegen ein Herz und eine Seele in der Urgemeinde? Wir hören, auch nicht einer sagte von seinem Besitz, das gehört mir, sondern alles war ihnen gemeinsam. Wer von ihnen Ländereien oder Häuser hatte, verkaufte sie, brachte das Geld den Aposteln für die Gemeinschaft. Die sehen ihren Besitz als gemeinsamen Besitz an. Es gilt doch eigentlich beim Geld, hör die Freundschaft auf. Aber diese Gemeinschaft macht beim Geld nicht Halt. Und das Krasse ist jetzt, und wir reden da jetzt nicht von einer großzügigen Kollekte. Wir reden auch nicht vom Zehnten. Sondern dass wirklich das eigene Hab und Gut zur Verfügung gestellt wird für die Gemeinschaft. Alles gemeinsam. Das ist in der Urgemeinde offensichtlich wie ein Motto. Alles gemein, das haut rein. Gehen wir heute noch so weit? Ich glaube, ich gehe nicht so weit, dass ich mein ganzes Vermögen der Gemeinschaft zur Verfügung stelle. Und jetzt wird hier konkret berichtet von einem, Josef, den nennen sie Barnabas, und er hat einen Acker. Den verkauft er, bringt das Geld den Aposteln für die Gemeinde. Stellen wir uns das mal folgendermaßen vor. Der Barnabas geht zu einem Mann, der kauft seinen Acker und dann sagt der Käufer, Mensch, dass du den guten Acker verkaufst. Naja, mir soll es ja nutzen, sagt der Barnabas. Ich habe was Besseres damit vor. Der Käufer, hast du für dich noch einen besseren Acker in Aussicht? Barnabas, nee, meine Geschwister brauchen das Geld. Ich dachte, du bist ein Einzelkind. Ich rede von meinen Geschwistern in Jesus. Du verschenkst solche Summen, da hört doch die Freundschaft auf, so viel Geld zu verlieren. Wir sind gar nicht befreundet, wir sind Geschwister in Jesus. Ich verliere übrigens gar nichts. Ich habe nichts zu verlieren, ich habe schon alles gewonnen. Sagen wir es einfach so, ich bin so frei. Ich bin so frei. Vielleicht hat es so ausgesehen. Also die erste Gemeinde, die teilt ihren Privatbesitz, also Herz und Seele geht hier wirklich bis ins Geld. Das stellt uns in Frage, definitiv. Ich mache hier mal eine Nebenbemerkung. Was wir hier hören, das hat nichts, aber auch rein gar nichts mit Sozialismus oder Kommunismus zu tun. Der Sozialismus ist zutiefst widergöttlich, aber was hier passiert, das ist göttlich. Ich will das mit den Politischen jetzt nicht vertiefen, das können wir bei einem Glas Wein mal machen. Ich will was anderes. Ich will euch zeigen oder versuche das, warum diese Geschwister in der Lage waren, so weit zu gehen, warum die so frei sind. Wir müssen dazu erstmal klar kriegen, wie kam es eigentlich so weit? Am Pfingsttag werden die Apostel vom Heiligen Geist erfüllt und die stellen jetzt ihr ganzes Leben Jesus zur Verfügung. Die sind jetzt im Dienst, das nennt man Gottesdienst. Ihr kennt vielleicht dieses Lied, unser Leben sei ein Dienst, Gottes Geist in unserer Mitte. Das passiert hier. Und dann kommt die große Pfingstpredigt des Petrus und es heißt, 3000 Menschen kommen zum Glauben. Das kann nur der Heilige Geist, wenn sowas passiert. Aber was passiert denn eigentlich, wenn wir sagen, die kommen zum Glauben? Die hören die Predigt des Petrus und dann steht dort, Als sie aber das hörten, ging's ihnen durchs Herz. Das heißt, Gottes Wort, das haut richtig rein und es trifft Menschen im Innersten und es tut dort etwas. Es verändert die Herzen. Bei diesen 3000 heißt nicht einfach, die kommen zum Glauben, sondern es heißt, an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000. Das heißt, er lebt es nicht einfach jeder fröhlich sein Glauben so vor sich hin. Zum Glauben kommen heißt hier, dass man hinzugefügt wird zu einer Gemeinschaft. Es geht gar nicht allein. Und ihr wisst, ich frage gerne dumme Sachen. Wie können die denn ein Herz und eine Seele sein? Die sind doch 3000 Herzen und Seelen. Jeder hatte bekanntlich nur ein Herz. Das ist nicht nur ein Sprichwort mit dem ein Herz und eine Seele, das ergibt einen ganz tiefen Sinn, wenn wir an Paulus denken, dass die Gemeinde Jesu die Einheit des Leibes Christi ist. Ein Leib. Und ein Leib hat ein Herz. Das heißt, sie werden in den Leib Christi eingefügt. Im Leib Christi gibt es übrigens keinen, jeder glaubt für sich. Da gibt es nur die Gemeinschaft. Ihr wisst ja, im Leib ist es nicht so, da kommt das Herz nicht plötzlich auf die Idee, auch die Beine versorge ich jetzt nimmer mit Blut und die Arme auch nicht. Das Blut ist gemeinsam für den ganzen Körper und so war es bei denen damals auch mit dem Geld. Ein Leib, ein Geld. Aber das Eigentliche, das kommt jetzt erst noch. Die werden erfüllt mit dem Heiligen Geist und das bewirkt eine Veränderung. Da entsteht ein neuer Mensch. Wie verändert sie der Heilige Geist? Das ist, ihr erkennt es, ein Sandkasteneimer. Wenn man über den Menschen was lernen will, dann muss man einfach in Sandkasten gucken. Da geht's gar nicht so selten, geht's im Sandkasten so zu. Stellen wir uns vor, zwei kleine Jungs spielen im Sand, da gibt es Förmchen, Schaufeln und unseren Eimer und dann geht's los. Gib das sofort her, das ist meins. Das darfst du nicht haben, das ist meins. Gib das her. Das ist es. So ist der Mensch. Das ist meins. Das darfst du nicht haben. Es ist wie so eine Art Grundbewegung und dahinter steckt Sorge und Misstrauen. Ich könnte zu kurz kommen, mir könnte jemand was wegnehmen. Das steckt da dahinter. Das sind also die Sünder. Meins, nicht deins. Und was wir jetzt in der Urgemeinde sehen, sind Menschen, die der Heilige Geist verändert hat. Und da sehen wir jetzt eine völlig neue Haltung. Es geht um eine Haltung. Und ich verlege jetzt mal die Urgemeinde in unseren Sandkasten. Da geht das Ganze nicht mehr so wie gerade, es geht anders. Du, Mensch, ich sehe gerade, dein Eimer, der ist so klein und der ist schon völlig kaputt. Da kannst du gar keine schönen Sandtürme mitbauen. Weißt du was? Ich gebe dir meinen Eimer. Ich habe so viele Formen, aber du baust viel schöner. Du kriegst meine. Dann ist es unsere gemeinsame Sandburg. Dann ist es ein Gemeinschaftswerk. Das ist die Haltung, um die es heute geht. Und das, den Satz soll damit nach Hause nehmen. Ich bin so frei. Das macht der Heilige Geist. Das heißt, wir haben einen Wechsel. Der Sünder, der hier, meins, ich komme zu kurz vielleicht. Und hier, der Heilige Geist befreit mich. Ich bin so frei. Hier, bitte, den Eimer. 50 Euro. Bei uns ist die Logik immer, wer was gibt, der verliert ja was. Klar. Beim Heiligen Geist heißt es, wer was gibt, der gewinnt. Und das machen die in der Urgemeinde. Es wird geteilt, da heißt es, je nachdem es einer nötig hat. Kein Glied soll Mangel leiden. Offenbar werden die, oder sind die befreit worden von der Angst, ich könnte zu wenig bekommen. Die wussten, für mich sorgt einer. Und was wir hier erleben, das ist, man muss es wirklich so sagen, das ist schon ein Stück Himmel auf Erden. das ist schon ein Stück neue Welt, was die da gelebt haben. So, jetzt haben wir hier unseren Eimer. Jetzt fragen wir, was machen wir jetzt damit? Was machen wir denn mit diesem Urbild der Urgemeinde in Jerusalem, mit diesem Vorbild? Ich glaube, wir kommen nicht drum rum, das bleibt eine Infragestellung. Haben wir unser Gemeinschaftsleben so ein bisschen auf bürgerliches, normales Mittelmaß runtergekühlt? Es gab in der Kirchengeschichte immer wieder Bewegungen, die waren überzeugt, wenn wir Jesus dienen wollen, dann muss es auch an unseren Besitz gehen. Die Mönche, die haben genau das umgesetzt. Das ist ein Beispiel. Jetzt muss man aber zur Klärung doch noch was sagen. Ich glaube nicht, dass die jetzt in der Jerusalemer Urgemeinde alle obdachlos waren, weil sie alles Geld hergeben haben. Wir erfahren später von einer Frau, die hat ein Haus und die hat eine Magd. Aber mit ihrem Haus dient sie der Gemeinde. Die versammeln sich nämlich dort bei ihr. Und wir müssen wohl auch sagen, diese radikale Gütergemeinschaft, die hat wohl nicht sehr lange angehalten. Schon in den Korintherbriefen sehen wir eine andere Situation. Die war wohl nur am Anfang so weitreichend. Und ich glaube, wir haben heute auch eine andere Situation. Es gab dort mit Sicherheit in der Gemeinde Leute wirklich, die nichts, aber auch gar nichts hatten. Und dann gab es welche, die viel hatten. Also was machen wir damit? Ich denke, es geht hier nicht um eine Gesetzlichkeit. Wenn du nachfolgen willst, dann bitte Haus, Konto, wo? Na, so in dem Ton. Sondern es geht um eine Haltung. Und das ist genau das. Ich bin so frei. Jetzt geht's euch sicher so wie mir. Ich merke natürlich ganz oft, ich bin überhaupt nicht so frei. Ich bin eher gebunden. Das kann Besitz sein, das kann alles Mögliche sein. Ich bin eher gebunden. Ja, ich klammer mich an Dinge fest, ich bin nicht frei. Und da brauchen wir dann, dass wir aus der Bitte leben, Jesus, befreie mich, mach mich frei durch deinen Geist. Und wir brauchen diesen Blickwechsel, ich sorge mich immer um mich, der Blickwechsel, ich bin frei. Frei zum Dienst für Gott, frei zum Dienst für die Geschwister. Der Martin Luther, der war der Überzeugung, man muss nicht ins Kloster gehen, um Gott zu dienen. Man kann in einem normalen Beruf mit einer Familie, also in einem normalen bürgerlichen Leben, wie wir es haben, Gott dienen. Das geht. Man muss nur auf eins aufpassen, dass man sich nicht verliert an den Besitz, an weltliche Dinge. Ich würde es so sagen, es muss in jedem Lebensbereich ein Fenster offen sein zum Himmel. In jedem Lebensbereich. Beim Konto, beim Beruf, im Bett und wo auch immer. Das heißt, dass ich eine Freiheit habe. Jesus, wo brauchst du mich gerade? Wo willst du mich, dass ich dir diene? In welchem Lebensbereich? Was ist gerade dran? Und das mit dem Dienen, das ist bei Jesus keine Anstrengung, das ist eine Befreiung. Ich denke, bei der ganzen Sache geht es nicht nur ums Geld. Es könnte auch was anderes sein, an das ich mich binde. Es könnte zum Beispiel die Zeit sein. Da wisst ihr auch, die Zeit ist ganz knapp, da muss ich gucken, da ich ja nicht so viel hergebe. Da kann man nichts verschenken bei der Zeit. Ich sehe das manchmal, man kann seinen Rasen 4-mal die Woche mähen und man kann jede Woche die Fenster auf Hochglanz trimmen. Man könnte aber auch in derselben Zeit zu einem Bruder gehen, der allein lebt, der einsam ist, bewaffnet mit dem Losungsbuch, würde man klingeln und der würde sich wundern, wenn ich da stehen würde und sage, ich bin so frei, ich habe Zeit zu verschenken für dich. Oder ein gutes Wort. Nicht nur bei den Schwaben, da ist es ja so, da denkt man, die brechen sich einen Zacken aus der Krone, wenn sie mal nicht kritisieren, sondern loben. Ein Geiz mit guten Worten. Wie schön wäre das, ich bin so frei, was du machst, ist richtig gut. Was hat man da zu verlieren? Also ich komme zum Schluss. Ich denke, dass wir beides mit nach Hause nehmen sollen. Diese Anfrage und die Infragestellung, wie war denn das damals in der Gemeinschaft und wie ist es jetzt? Aber auch die Befreiung. Zu sagen, Jesus, ich stelle dir mein Leben zur Verfügung. Und jetzt das Wichtigste. Deine Diener, Jesus, haben nichts zu verlieren. Sie haben schon alles gewonnen. Und der Friede Gottes, der größer ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Befreier. Amen.